HR Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und diesen Themen in der kommenden knappen halben Stunde. Die letzte Chance vor der Missbrauchskonferenz in Rom wächst die Spannung. Reformen jetzt, Gespräch mit Claudia Lücking-Michel. Sie ist Vizepräsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken und Mitunterzeichnerin des offenen Briefes für Kirchenreformen, der an Kardinal Marx ging. Und unser Sonntagsthema hier bei Himmel und Erde zum Tag der grundlosen Nettigkeiten, der in den USA heute begangen wird. Unser Thema deshalb: Freundlich macht glücklich. Papst Franziskus hat für die kommende Woche von Donnerstag an die Vorsitzenden der nationalen Bischofskonferenzen zu einem Treffen nach Rom eingeladen. Einziges Thema dabei: der sexuelle Missbrauch von Kindern und Jugendlichen durch Geistliche. Es geht um die Zukunft der katholischen Kirche, denn der massenhafte Missbrauch von Kindern, der in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten bekannt wurde, ist für manche Ortskirchen existenzbedrohend. Kritiker sehen darin auch ein Indiz für die Reformbedürftigkeit der Kirche. Haben Bischöfe und Priester zu viel Macht? Ist der Zölibat noch zukunftsfähig? In einigen Erdteilen dagegen gibt es noch kein echtes Problembewusstsein, weshalb der Papst im Vorfeld die Erwartungen an diese Konferenz auch gedämpft hat.
Bei seinen Reisen trifft sich Papst Franziskus regelmäßig mit Überlebenden von Missbrauch. Er und sein Vorgänger Benedikt haben immer wieder deutliche Worte gefunden für Geistliche, die Kinder missbraucht und vergewaltigt haben. Dass ein Papst die Vorsitzenden aller Bischofskonferenzen nach Rom zitiert, hat aber noch einmal eine andere Qualität. Der deutsche Jesuit Hans Zollner hat die Missbrauchskonferenz in Rom mit vorbereitet.
Wir werden mit der gesamten Kirchenführung weltweit darüber sprechen, wer muss Verantwortung übernehmen, wie wird Verantwortung und Rechenschaftspflicht eingefordert und was müssen wir tun, damit die Transparenz in der Kirche und der Öffentlichkeit gegenüber wirklich das leistet, was wir uns und den anderen schuldig sind.
Die Frage ist, warum erst jetzt? Spätestens seit Ende der 90er Jahre steckt die katholische Kirche in der Missbrauchskrise. Im vergangenen Jahr hat sich die Situation noch einmal zugespitzt. Ein staatlicher Untersuchungsbericht hat gezeigt, dass allein im US-Bundesstaat Pennsylvania 300 Priester in den vergangenen Jahrzehnten des Missbrauchs beschuldigt wurden. Und in Deutschland zählte eine Studie fast 3.800 Opfer seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Psychiater Harald Ressing, einer der Autoren dieser Studie, hat keine großen Erwartungen an die Konferenz in Rom.
Alleine schon in Deutschland haben wir 27 Diözesen und offensichtlich sehr verschiedene Kulturen, auch des Glaubens und auch den Umgang mit der Missbrauchsthematik, der ist schon sehr unterschiedlich in den Diözesen. Und natürlich, wenn wir Weltkirche uns anschauen, wo teilweise noch ganz andere Vorstellungen über Sexualität und Menschenbild vorherrschen, dann ist es natürlich umso schwieriger, da eine gemeinsame Sprache zu finden.
Was in den Kirchen Europas und Nordamerikas schon seit Jahrzehnten diskutiert wird, der sexuelle Missbrauch von Minderjährigen, ist als Thema in vielen Kirchen des Südens weitgehend tabuisiert. Für Pater Zollner ist es deshalb vor allem wichtig, dass der Kinderschutz ganz oben auf die kirchliche Agenda rückt, und zwar weltweit. Doch Opferverbände und kritische Beobachter treibt eine Sorge um: der Widerstand des Apparats. Papst Franziskus hat ja bereits eine Kinderschutzkommission eingesetzt. Diese hat auch Vorschläge gemacht, die allerdings nicht umgesetzt wurden, so der Vorwurf der Iren Mary Collins, die sich enttäuscht aus der Kommission zurückgezogen hat.
The things we recommended to him, he approved.
Der Papst hat unsere Vorschläge gut geheißen, aber als Kurienmitglieder Widerstand leisteten, hat er sie nicht umgesetzt. Seine Intentionen sind richtig, aber wenn es darum geht, Dinge mit starker Hand gegen Widerstand umzusetzen, dann fällt er um. Papst Franziskus hat die Erwartungen an das Treffen gedämpft. Ihm gehe es, sagte er auf dem Rückflug vom Weltjugendtag in Panama, um Bewusstseinsbildung. Deshalb hatte die Teilnehmer an der Bischofskonferenz aufgefordert, sich im Vorfeld mit Opfern sexuellen Missbrauchs zu treffen. Das ist die richtige Strategie, sagt der Wiener Kardinal Christoph Schönborn im Gespräch mit dem Kirchensender Radio Stephansdom.
Ich glaube, das verändert eine Kultur. Das ermutigt, Opfer zu reden, und das weckt die Verantwortung der Hirten, nicht wegzuschauen und nicht zu vertuschen.
Ob am Ende des Treffens konkrete Maßnahmen zum Kinderschutz in der katholischen Kirche stehen, ist noch offen. Fest steht, dass sich die teilnehmenden Bischöfe in einem Bußritus am Samstag zur Schuld der katholischen Kirche bekennen werden. Zeitgleich werden auch die Opfer von Missbrauch und Gewalt in Rom auf die Straße gehen und demonstrieren.
Am kommenden Donnerstag ist dann also der Vatikan Schauplatz dieser bisher beispiellosen Versammlung. Der Papst hat nämlich die Vorsitzenden aller rund 100 nationalen Bischofskonferenzen der Welt einbestellt, um mit ihnen über sexuellen Missbrauch durch Kleriker zu sprechen. Tilman Kleinjung war das mit einem Vorbericht. Für die Deutsche Katholische Bischofskonferenz ist ihr Vorsitzender Kardinal Reinhard Marx dabei. Im Gepäck hat er den offenen Brief von 9 prominenten Katholiken. Darin steht, welche Reformen die Kirche sie als Konsequenz aus dem Missbrauch für nötig halten. Der dringliche Appell an Kardinal Marx wurde unter anderem von dem Jesuiten Klaus Mertes und dem Rektor der Frankfurter Jesuitenhochschule Ansgar Wucherpfennig unterzeichnet. Auch die Vizepräsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Claudia Lücking-Michel, gehört zu den Unterzeichnern. Mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen. Ihre Forderungen, die Sie äußern, sind unter anderem Abschaffung des Zwangszölibats für Priester, Weihe für Frauen, Neustart in der Sexualmoral. Das alles ist nicht neu, diese Forderungen. Man hat Ihnen von konservativer Seite vom Forum Deutscher Katholiken vorgeworfen, dass Sie die Missbrauchsfälle für Ihre alten Themen, Ihre alten Reformanliegen instrumentalisieren, dass Sie den Missbrauch also im Grunde für Ihre eigene Reformagenda missbrauchen.
Starke Worte, aber natürlich kann ich das nur mit Entschiedenheit zurückweisen. Klar, das sind alte Themen. Es tut mir auch leid, dass wir noch immer diese alten Themen bearbeiten müssen. Das liegt aber daran, dass die alten Probleme immer noch nicht gelöst wurden. Und der Zusammenhang mit den Missbrauchsfragen wurde ja sehr deutlich auch nochmal in der MHG-Studie dokumentiert. Die sagen, es gibt systemische Ursachen und an diese systemischen Ursachen muss man ran. Mhm. Für mich gibt es eine gestufte Handlungsagenda. Natürlich muss im Mittelpunkt und als erstes die Frage nach den Opfern stehen. Wie kann man denen gerecht werden? Was ist da zu tun? Und wie kann man weitere Opfer durch richtige Prävention verhindern? Der zweite Schritt, genauso wichtig, ist der nach den Tätern, den konkreten Tätern und denen, die sich schuldig gemacht haben durch Vertuschung, durch institutionelle und systemische Verschleppung der Taten. Aber es gibt ja den Unterschied zwischen Notwendigem und Hinreichendem. Wenn man das getan hat, auf die Opfer schauen, die Täter verfolgen, weiteren Missbrauch möglichst durch Prävention verhindern, hat man Notwendiges getan. Aber das ist nicht hinreichend. Man bleibt auf der Ebene der Symptome. An die systemischen Fragen müssen wir ran und die benennen wir. Jetzt zu sagen, das ist Missbrauch des Missbrauchs, ist natürlich sehr plakativ formuliert, aber auch eine Unverschämtheit. Es reicht nicht, jetzt in dem Haus die Wände neu zu streichen. Da sind ein paar mehr Umbauarbeiten nötig.
Eine dieser Umbauarbeiten, die Sie in Ihrem Brief, in Ihrem offenen Brief an Kardinal Marx ansprechen, ist eine echte Gewaltenteilung. Was hat so eine Gewaltenteilung mit Missbrauchsskandalen zu tun?
Ja, das ist, ich würde sagen, alle unsere Forderungen haben was damit zu tun, aber diese in ganz besonderer Weise. Missbrauch, das haben wir jetzt noch mal gelernt oder die, die es wussten, haben es noch mal vorgeführt bekommen, hat was mit Gewalt und Machtmissbrauch zu tun. Auch geistliche Macht, auch jede Form von Macht, die ich über anderen habe, muss ich besonders sorgfältig anwenden oder einsetzen und ich brauche Kontrolle. Und das gibt es in unserer Kirche fast gar nicht. Es funktioniert überhaupt nicht, das System der Gewaltenteilung. Gesellschaftlich haben wir da mühevoll gelernt, welche Mechanismen es geben könnte, durch klassischer Begriff Gewaltenteilung, durch Wahlen, durch Partizipation, durch echte Kontrolle, durch eine funktionierende Verwaltungsgerichtsbarkeit. Innerkirchlich ist da also aber weite Ebbe. Da müssen wir jetzt mal sehen, dass wir im 21. Jahrhundert ankommen.
Ein anderer Satz aus Ihrem Brief lautet, bauen Sie die Überhöhungen des Weiheamtes ab und öffnen Sie es für Frauen, so schreiben Sie da. Hätte es weniger Missbrauchsfälle gegeben, wenn es neben Männern Frauen als Priesterinnen gegeben hätte?
Davon bin ich überzeugt und zwar nicht, weil ich sage, es sind nicht auch Frauen, die in dem Bereich zu Tätern werden. Das will ich überhaupt als erstes voranstellen. Aber ich glaube, dass diese Männerkultur, diese Männerbünde auch zu spezifischen Verformungen und eigentlich Unkulturen führen, die allein dadurch, dass Frauen in der Runde sitzen, so nicht aufkommen oder abgefedert und abgemildert werden. Das hätte geholfen, wenn Frauen dabei gewesen wären. Wie es überall hilft, wenn Frauen mit in der Runde sitzen, um nicht, weil sie die Besseren sind oder Probleme nicht auch hätten, aber weil wir zu gut ja wissen, auch gesellschaftlich Verschiedenheit und Mischung von Gruppen führt dazu, dass das Ergebnis insgesamt besser wird und man sich sozusagen gegenseitig eher bereichert und auch kontrolliert.
Mhm. HR2 Kultur nachgefragt. Wir sprechen heute mit Claudia Lücking-Michel. Sie ist Vizepräsidentin des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken. Frau Lücking-Michel, es gibt gerade in dieser Frage der Priesterweihe für Frauen ein scharfes Verbot, das in der katholischen Kirche gilt, von Johannes Paul II. 1994 aufgestellt. Hat es eigentlich Sinn, sich an dieser Stelle immer wieder auch mit Forderungen eine, ich sag mal, blutige Nase zu holen? Müssten Sie sich nicht eigentlich eingestehen, dass das so zu ist, die Tür, dass Sie da am Ende keinen Platz haben als Frauen?
Sie haben natürlich den richtigen Punkt aufgezeigt. Das ist mit Ordinatio Sacerdotalis schwer sozusagen mit großen Schlössern verhängt worden.
So heißt der die Instruktion, die damals gegeben wurde.
Ja, genau. Und ich habe mich gut beschäftigt mit dem Stellenwert von OS, so ist ja die Abkürzung, mit der dogmatischen Bedeutung und Relevanz und den Möglichkeiten, vielleicht doch an der Stelle weiter zu diskutieren, und zwar systematisch theologisch. Natürlich bin ich in einer Dauerdiskussion darüber, wie sich unsere Ämtertheologie weiterentwickeln muss. Ich bin aber an einer Stelle total entschieden. Wenn Kirche die Frauenfrage nicht anders beantwortet, sprich wirklich dazu kommt, sie gleichberechtigt anzuerkennen, und das heißt zwingend, sie auch vollwertig zu den Ämtern mit einer üblichen Weihe zuzulassen, dann ist das nicht nur eine Frage der Gerechtigkeit der Frauen gegenüber, sondern dann wird das zu einer Überlebensfrage unserer Kirche. Wir werden nicht bestehen, die Frauen gehen. Vielleicht gehöre ich zu der letzten Generation von Frauen, die sich überhaupt noch da einen Kopf machen und um Antworten suchen und nach Erlaubnis fragen. Für meine Töchter gilt ganz klar, wer ihnen sowas sagt, du kannst nicht, du darfst nicht, du bist nicht hier so willkommen wie die Männer, die drehen sich um und gehen. Das lassen sich an keiner Stelle bieten, auch und gerade nicht von ihrer Kirche.
Aber es gibt immerhin mittlerweile auch Bewegungen, die man auch aufmerksam beachten sollte. Es gibt durchaus auch prominente Menschen, Unterstützer, die jetzt da Bewegung zeigen. Der Mainzer Bischof Kohlgraf hat in einem Interview kürzlich angedeutet, dass Bewegung in der Frage der Weihe für Frauen möglich sei. Und in dieser Woche wurde auch der Magdeburger Bischof Feige zitiert mit dem Satz, die Priesterweihe für Frauen wird kommen. Allerdings hat er gleich eingeschränkt, genau dahinter. Zurzeit sei das noch unwahrscheinlich, weil, und jetzt kommt die interessante Begründung, dass von zu vielen Katholiken nicht mitgetragen und deshalb die Kirche von Spaltung bedroht sei. Das heißt, also auch da müssen Sie sich wieder auf den Sankt-Nimmerleins-Tag vertrösten lassen.
Nein, das werden wir nicht. Das ist nicht mehr eine Frage des Sankt-Nimmerleins-Tags. Erstens halten wir doch mal fest, es ist ja schon ziemlich sensationell, von wem jetzt gerade in den letzten Tagen und Wochen welche Äußerungen kommen. Das hätte man sich also bis vor kurzem auch alles nicht so träumen lassen. Und jetzt kommt das zweite Argument, es wird die Kirche spalten. Da natürlich gibt es Leute, die sich das nicht vorstellen können, die dann sagen, wenn die Katholiken das jetzt auch noch machen, dann ist das nicht mehr meine Kirche. Aber es gibt umgekehrt die vielen, vielen, die sagen, wenn die Kirche das nicht macht, dann ist das nicht mehr meine Kirche. Die Spaltung findet doch jetzt statt, die Abwanderungen sind doch jetzt da. Es ist ja nicht so, als wäre alles in Ordnung und dann würde die Kirche sich spalten. Und das nächste Argument zu sagen, weltkirchlich ist das nicht möglich, dafür bin ich nun beruflich viel durch die Welt und durch die Weltkirche gekommen. Dieses Argument lasse ich so nicht stehen, denn Weltkirche ist so vielfältig wie Länder und Gegebenheiten in den Diözesen. Die lösen die Frage teilweise schon ganz anders und lachen sich kaputt, wenn hier in Deutschland Theologinnen immer noch versuchen zu ringen, das Ganze systematisch zu begründen. Also ich halte es dann eher mit der Erfahrung, wie es in der DDR war. Ich sage immer, ein Tag bevor die Mauer gefallen ist, hat auch keiner geahnt, dass er am nächsten Tag weg ist. Warten wir ab, wie es bei uns in der Kirche morgen aussieht.
HR2 Camino ist hier mit dem aktuellen Gespräch mit Claudia Lücking-Michel, Vizepräsidentin des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken. Frau Lücking-Michel, Sie sind ja selbst auch angestellt bei der Kirche. Sie haben gerade Ihre berufliche Erfahrung schon auch etwas anklingen lassen. Sie sind aktuell Geschäftsführerin der Arbeitsgemeinschaft für Entwicklungshilfe. Haben Sie eigentlich auf Ihren offenen Brief an Kardinal Marx mit diesen Forderungen, zu denen ja auch die Abschaffung des verpflichtenden Zölibats gehört, können wir gleich vielleicht noch drüber sprechen, haben Sie eigentlich eine Reaktion bekommen?
Von ihm nicht. Aber es gibt viele Reaktionen aus dem nahen Umfeld, aus der weiten katholischen Öffentlichkeit, von Einzelpersonen ebenso wie von Verbänden, Organisationen, Fakultätentag. Und neben den öffentlich ja auch immer wiederholten kritischen Äußerungen gibt es da vor allen Dingen viel, viel Zustimmung.
Das wirkt ja zunächst mal wie eine eher innerkirchliche Auseinandersetzung, das Ganze. Sie waren bis 2017 für die CDU im Deutschen Bundestag, Frau Lücking-Michel. Hat diese Auseinandersetzung um innerkirchliche Themen und Reformen eigentlich eine Bedeutung für die säkulare Gesellschaft in Deutschland?
Also sie hat eine große Bedeutung, auch im Kontext säkularer Gesellschaft. Nicht, weil die Leute, die mit Kirche nichts zu tun haben, das jetzt irgendwie für sich selbst und persönlich und existenziell aufgreifen würden. Das sind die wenigsten, die sagen, okay, wenn da sich was bewegt, dann würde ich mal wieder über Kirche nachdenken. Aber es hat eine große Bedeutung, weil Kirche eine sehr wichtige Rolle spielen kann, viel wichtigere Rolle spielen könnte als zurzeit möglich im Blick auf politische Anliegen und Gestaltung gesellschaftlicher Wirklichkeit. Im Bundestag habe ich erlebt, wie wichtig es ist, wenn Kirche sich äußert zu anstehenden Fragen, wenn sie sich einbringen, wenn Abgeordnete geprägt von ihrem Glauben sich in bestimmten Entscheidungen so oder so verhalten. Das bricht gerade sowas von rasant weg. Man braucht jetzt, glaube ich, nicht mehr auftreten und sagen, Kirche meint zu dem und dem Punkt.
Also
Kirche,
wie eine Selbstmarginalisierung.
Ja,
oder?
Das ist doch. Und neben der großen Schuld, die Kirche auf sich lädt, im Blick auf die Opfer, muss man sagen, es gibt auch sowas wie die strukturelle Schuld, die Kirche auf sich lädt, weil sie sich selbst marginalisiert und entmächtigt hat, um noch weiterhin in der Weise starke Stimme für die Armen dieses Landes und der Welt zu sein, wie sie es sein müsste. Sie hat hätte eine große Aufgabe und hat auch eine Botschaft, die es wert ist, gehört zu werden. Und dadurch, dass wir innerkirchlich unsere Hausaufgaben nicht machen, dass wir so diskreditiert sind, gibt es immer noch Leute, die das hören. Ich will das jetzt nicht überdramatisieren. Aber bei weitem nicht mehr so viele, wie es sein müssten. Und das ist selbstverschuldetes Elend. Oft wird ja dann gesagt, ah ja, das ist unsere Zeit und die sind alle kirchenkritisch und die sind alle ungläubig und deswegen kommt Kirche nicht mehr vor. Dann würde ich erst mal sagen, ocho, vor allen Dingen haben wir da ganz viel selbst verbraten.
Fragen an Claudia Lücking-Michel. Das Gespräch in seiner ganzen Länge bezüglich des offenen Briefes an Kardinal Marx, jetzt im Vorfeld der Bischofskonferenz in Rom. Das ganze Gespräch können Sie bei hr2 Kultur hören. Heute um 11:30 im Kulturprogramm des Hessischen Rundfunks hr2 Kultur. Genau am 17. Februar, das ist heute, wird in den USA der Tag der grundlosen Nettigkeiten begangen. Die Idee dahinter? Einfach mal freundlich sein, einfach mal den Arbeitskollegen einfach so einen Kuchen mitbringen, dem alten Lehrer, der einen geprägt hat, einfach einen Brief schreiben. Zugegeben, dieser inoffizielle US-Feiertag ist kurios, aber er hat eine Weisheit. Freundlich sein ist in sich schön. Es macht zufrieden und glücklich. Und es findet ein Echo. Wer mit einem freundlichen Lächeln auf Menschen zugeht, trifft viel häufiger auf Freundlichkeit als der miese Peter. Schenke der Welt ein Lächeln und sie lächelt zurück, so sagt das Sprichwort bekanntlich. Und der Volksmund hat damit wie immer recht, denn ein freundliches Lächeln steckt an. Freundlichkeit ist ein Türöffner im Berufsleben genauso wie im Privaten. Warum das so ist, darüber hat meine Kollegin Petra Diebold mit Eva Vlodarek gesprochen. Sie ist Diplompsychologin in Hamburg.
Macht freundlich glücklich?
Ja,
Und zwar ist das sogar wissenschaftlich bewiesen. Die amerikanische Professorin Sonja Lyubomirsky hat ihre Studenten angewiesen, dass sie also mehrmals in der Woche freundlich zu anderen sein sollten. Und das ist dann anschließend beforscht worden. Und tatsächlich, denen ging es also wesentlich besser. Die waren zufriedener, die hatten mehr Wohlbefinden. Ja, und die hatten natürlich auch die positive Rückmeldung von anderen. Mhm. Also das kann man nur wirklich mit Fug und Recht sagen, Freundlichkeit macht uns selber glücklich und auch die anderen.
Das ist der zentrale Punkt, das hätte ich nämlich jetzt auch noch gefragt. Wen macht Freundlichkeit denn glücklich? Beide Seiten, gell?
Ja, zunächst mal macht es uns selber glücklich. Denn in dem Moment, wo wir freundlich zu anderen sind, haben wir auch die Kontrolle über uns selber. Also wir können bestimmen, ob wir ein guter Mensch sind, ein liebevoller Mensch, ein freundlicher Mensch. Also das tut unserem Selbstbewusstsein richtig gut. Und auf die anderen wirkt es sich auch sehr positiv aus. Und zwar ist es so, dass mit Freundlichkeit wir auch das verhindern, dass bei anderen Stresshormone ausgeschüttet werden. Sowohl bei uns selbst als auch bei anderen. Und das bedeutet natürlich, dass es uns wesentlich besser geht.
Also natürlich ist Lächeln ein freundliches Signal. Aber wahrscheinlich ist Freundlichkeit auch noch mehr, oder? Was zeichnet einen freundlichen Menschen aus?
Was einen freundlichen Menschen auszeichnet, steckt eigentlich schon im Wort drin. In dem Wort steckt ja das Wort Freund. Und es ist so, dass wir andere Menschen, wenn wir freundlich sind, so behandeln, als ob sie unser Freund wären. Nämlich wohlwollend, herzlich, rücksichtsvoll. Und das ist so, dass praktisch ein Perspektivwechsel stattfindet. Wir fragen uns dann nicht mehr, was will ich und was ist meins und was brauche ich jetzt, sondern was braucht der andere? Und das ist sogar so in ganz kleinen Fällen so. Wenn ich zum Beispiel im Supermarkt an der Kasse stehe und ich habe einen ganz vollen Korb und hinter mir steht jemand, der hat nur eine Tüte Milch in der Hand, dann sage ich natürlich, oh, bitte gehen Sie doch vor. Mhm. Und das ist eine kleine Freundlichkeit und in dem Moment geht es mir gut, der andere freut sich und obwohl es so eine Kleinigkeit ist, wirkt sie sich aus.
Kann man denn Freundlichkeit, ich sage jetzt mal bewusst, trainieren oder ist es dann aufgesetzt und unehrlich und kommt nicht von Herzen?
Nein, das kann man trainieren. Wenn jemand jetzt wirklich sagt, eigentlich bin ich ziemlich muffig und gar nicht so freundlich und ich möchte aber mehr davon entwickeln für mich, dann sollte man als erstes die eigene Laune verbessern. Und es ist ja so, man kann nur aus dem vollen Krug ausschütten. Und wenn ich Schmerzen habe oder wenn ich gerade was Unangenehmes erlebt habe, fällt es mir schwer, freundlich zu sein. Also das Erste ist, die eigene Laune verbessern mit den Mitteln, die man so hat. Das Zweite ist, sich mal an eine Situation zu erinnern, wo man Freundlichkeit selber empfangen hat. Das kann so einen Vorbildcharakter haben, dass man dann sagt, ah ja, das war ja so, da hat mich jemand vorgelassen oder hat sonst was Nettes für mich getan, das werde ich jetzt auch tun. Das Dritte ist Lächeln, wirklich andere Menschen oft anlächeln. Das ist so schön, wenn man das wirklich so jemand freundlich anlächelt, der kann gar nicht anders als zurückzulächeln. Dann möglichst viele Gelegenheiten nutzen, das heißt, dass man sich immer mal wieder fragt, was kann ich denn jetzt tun? Ich habe zum Beispiel gestern jemand stehen sehen an der Straße und mit einem Stadtplan in der Hand. Also hatte offenbar noch nicht Google Maps. Und dann habe ich gesagt, kann ich Ihnen weiterhelfen? Also sowas, dass man solche Gelegenheiten sieht und dann auch nutzt. Das war also das Vierte. Und das Fünfte ist, dass man das dann ganz oft tut. Denn wenn man das wirklich oft tut, selbst wenn es erstmal künstlich ist, dann geht es einem in Fleisch und Blut über und es wird zu einem Teil der Persönlichkeit.
Freundlichkeit als eine Haltung im Leben, das ist gesund in jeder Hinsicht. Petra Diebold befragte dazu die Diplompsychologin Eva Vlodarek. Mein Name ist Klaus Hofmeister, ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Freundlich wird er ja vom Wetter her auf jeden Fall, aber auch menschlich soll er für Sie möglichst freundlich sein.